Vor uns führte eine Treppe, massiv vor Autorität wie eine schwangere Frau, zum Haupteingang des Colleges. Und dieser Eingang wurde bewacht von Schwester Emmanuels Büro, einem großen Raum, der vorn im Foyer glänzte wie das Fort einer mächtigen Kaiserin. Links und rechts von diesem ehrfurchtgebietenden Herzen des Colleges befanden sich die Flure, die zum Speisesaal und zu den Klassenzimmern führten. Ich stand gern in der Versammlung und schaute hinauf zur Bibliothek. Die Bibliothek zu betreten, war so aufregend, wie sich in eine Getreideschwinge zu setzen. Die erste Wahl der lokalen Zauberer für den Transport, so wie andere eine fliegende Untertasse oder einen fliegenden Teppich besteigen. Fort, fort wurde man in der Bibliothek getragen, in die Bilder der Vorstellungskraft anderer Leute, die Seiten der Geschichten anderer Leute. Und wie erfreulich es war, nicht hier zu sein, sondern woanders, dort drüben, zwischen dem und jenem, wo man alles werden und alles, auch Gutes, passieren konnte. Ja, die Bibliothek befand sich über dem Raum für Hauswirtschaftslehre. Aromen von Zucker, Butter, Zitrone und Zimt stiegen herauf, während man an seinem Tisch saß, sich gezielt konzentrierte, ein Buch in der Hand, aber nicht wirklich da war, sondern woanders. Es war eine kleine Ekstase des Seins. Zu dieser Uhrzeit, es war ungefähr 20:20, füllte sich der Versammlungsplatz. Es standen bereits ein Dutzend Mädchen in der Reihe der zweiten Klasse. Ich wurde langsamer, riskierte, auf einen der höhlenartigen Risse zu treten, die einen verschlangen. Ungeheuerliche Konzentration war erforderlich, um sich zur Klasse zu stellen. Wenn man versehentlich hinter der falschen Personposition bezog, konnte das schlimmstes Leid bedeuten. Die Person, die sich nach dir einreihte, stellte kein Problem dar, weil sie selbst sehen konnte, welche Mitschülerin vor ihr war und eine eigene Entscheidung fällen konnte über die Erwünschtheit des Mädchens. Aber wenn ein weißes Mädchen vor dir stand, konnte es einfach weiter nach vorn gehen, wenn du zu nahe hinter ihm standst, und veranlasste dabei das Mädchen vor ihm, das Gleiche zu tun und auch das Nächste, bis du als einsame Gestalt auf einem Meer der Verachtung triebst wie die Wolken über uns. Und selbst wenn das Mädchen stehen blieb, hattest du Angst, weil du nicht wusstest, ob es sich nicht doch noch von dir entfernen würde, ob du den Abstand korrekt beurteilt hattest. Denn es gab das Gebot, das Schwester Catherine brach, nur um es in uns allen zu verstärken. Deine Haut und ihre durften nicht in Kontakt miteinander kommen. Die notwendige Vorsichtsmaßnahme, um so eine Situation zu vermeiden, bestand darin, mit einem Mädchen aus deinem Zimmer als eine Art Isolierung zur Versammlung zu gehen. Manchmal kam ich sogar mit dem Tombi. Aber meine Mitbewohnerinnen waren bisweilen spät dran. Ich wollte nicht Teil dieser Säumigkeit sein. Ich wollte einen guten Eindruck machen. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte einen besseren Eindruck machen. Leider war zu spät kommen jetzt gang und gäbe in unserem Zimmer. Niemand, am allerwenigsten wir, konnte offenbar etwas dagegen tun. Kokokokongolo, der Weckruf erklang in den frühen Morgenstunden. Im Gegensatz zu abends im Flur beschrieb die Glocke ihre großen scheppernden Bögen morgens jedoch in den Händen unserer Hausmutter. Sie hieß Miss Plato und hatte ihren Namen sowie einen gutturalen, knurrenden Akzent aus dem mittleren, unaussprechlichen Teil des europäischen Kontinents mitgebracht. Sie war eine strenge, unversöhnliche Frau und in der ganzen Schule für die Forderung berüchtigt, dass alles blieb, wo es ihrer murrenden Ansicht nach hingehörte. Seien es die Schuhbänder auf den Zungen der Schuhe, Kleider im Schrank oder Schülerinnen in den Zimmern. Miss Plato verlangte unnachgiebig, dass alles an seinem Platz war. Miss Plato trug Weiß von einer besonders antiseptischen, nicht einschmutzbaren Sorte auf jedem begleitbaren Teil ihres Körpers. Sie verstärkte den Eindruck, von nichts Ungenehmigtem und Unordentlichem berührt werden zu wollen, indem sie sogar in der schrecklichen Oktoberhitze lange weiße Ärmel trug, die in eng anliegenden Manschetten um ihre Handgelenke endeten, wo das Fleisch locker herunterhing und keinen Zentimeter Luft ließen. Auf ihrem Kopf flatterte eine Flügelhaube, wie sie Krankenschwestern trugen. Die Kanten der Haube waren so scharf, dass wir uns, wie hoch die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit auch war, gegen die Flurmauer drückten, wann immer sich uns die Hausmutter näherte. Wenn sie vorbei war, umfassten wir unseren Bauch, weil uns ein heftiges Gefühl dort überzeugte, dass sie uns durchbohrt hatte. Wir sechs also, von denen ich gesprochen habe, Anastasia, Benhilda, Patient, Ntombi, Irene und ich, belegten das letzte Zimmer im Flur. Miss Plato mochte uns nicht, die Mädchen im letzten Zimmer von St. Ignatius. Die Hausmutter nahm die Glocke am Anfang des Korridors nahe dem großen, glänzenden, nach Jasmin duftenden St. Ignatius Waschraum in die Hand. Doch sie betrat kein Zimmer, bevor sie nicht an allen Türen vorbeigegangen war und das Zimmer erreicht hatte, das von den Mitgliedern der Schule, die nicht darin wohnten, das afrikanische Zimmer genannt wurde. Sie schwang die Glocke und stürmte zum Ende des St. Ignatius-Flurs. Von diesem letzten Zimmer führte eine Tür in ein eigenes kleines Bad mit Waschküche, aus dem ein Abflussrohr neben der Feuerleiter ins Freie ragte. Dieses Zimmer, das einzige, das über eine eigene sanitäre Einrichtung verfügte, wurde afrikanisches Zimmer genannt, weil wir sechs jungen Frauen dort schliefen. Das Arrangement gefiel Miss Plato über die Maßen. Kongolo. Sie ließ um 6 Uhr morgens den Klöppel gegen das Glockengehäuse knallen und schritt auf Gummisohlen zum afrikanischen Zimmer. Das erste Glockenläuten war der Weckruf. Ich brauchte immer ein paar Augenblicke, um aufzustehen. Wenn mich der Schlaf übermannte, hüllte er mich in einen luftlosen, engen Kokon. Ich hörte alles wie aus weiter Ferne und hatte den Eindruck, als müsste ich mich durch das erstickende Material der Decke wühlen. Und jetzt glaube ich, dass ich nicht auftauchen und mich mit den Angeboten des Tages konfrontieren wollte. »Frag Vater, frag Vater«, gurrten die Tauben laut in den Kiefern, die das Wohnheim vom Nonnenkloster trennten. »Kokokokokongolo«, beharrte die Glocke. Um 5 nach 6 krochen die gedämpften morgendlichen Geräusche der erwachenden Schülerinnen den Flur entlang. Auch im afrikanischen Zimmer wurden das leise Zufallen und Öffnen von Schranktüren, die geflüsterten Anweisungen der Mädchen aus dem Weg zu gehen, häufiger und nervöser, wenn sich die Hausmutter näherte. An diesem Morgen suchte Benhilda, die Viertklässlerin, nach ihrem schwarzen Schleier, um in die Messe zu gehen. Patience stand in der Tür zum Bad mit einem Handtuch vor der Brust. Zu dieser frühen Stunde sah sie schrecklich angeschlagen aus. Ihre Anspannung war vielleicht ein Grund für den Bluthochdruck, unter dem sie später leiden sollte. Starke grüne Gerüche echter Seife drangen aus dem Bad, in dem das Wasser aus dem Hahn lief, vermischt mit dem Blau des Morgens, das durch ein kleines Fenster mit Milchglasscheibe unterhalb der Decke hereinsplitterte. »Geht rein«, mahnte Patience ungeduldig. Diese Anweisung galten Tombi, Irene und mir, den 3 Jüngsten, die in den Betten an der inneren Wand schliefen. »Was ist los?« Die Stimme der Drittklässlerin summte vor Nervosität, so dass sie klang wie eine Biene. »Geht jetzt jemand rein? Hopp, hopp, hey!« Dann stürmte sie zu ihrem Schrank, der in der Ecke von meinem Bett stand, denn ich schlief am Ende neben der Tür zum Flur. Theoretisch hätte es Irenes Position sein sollen, da sie in die 1. Klasse ging und das am wenigsten geschätzte Bett hätte belegen sollen. Aber sie behauptete, dass sie Angst hatte, an einer so exponierten Stelle zu schlafen. Was, wenn mitten in der Nacht ein Wesen den Flur entlang schlich und eine furchtbare Gewalttat an uns verübte? Wäre sie dann nicht das erste Opfer? Schließlich fand Patience ihre Schranktür, riss sie auf und zog eine Dose mit Vaseline aus dem mittleren Fach. Sie bewegte sich mit solcher Rasanz und wilder Zerstreutheit, dass ein Stapel Sporthemden auf den Boden fiel. Fieberhaft stopfte sie die Kleidungsstücke zurück in den Schrank. Im nächsten Augenblick stützte sie das Bein auf ihrer Bettkante ab und blickte auf uns Jüngere, die wir uns langsam aus den Decken schälten. »Hat die Glocke geläutet?«, wollte sie wissen. »Sagt schon. Oder etwa nicht, hä? Und selbst wenn nicht, muss jetzt sofort eine von euch da rein. Na los, macht schon und steht auf!« Sie verrieb die Creme heftig auf den Rissen in ihrer gestressten, schuppigen Haut. Ntombi gähnte, als sie sich in eine sitzende Position aufraffte und sich gleichzeitig die Augen rieb. Erwiderte Patience scharf. »Was soll dieses heißen? Steh auf, hörst du nicht? Bitte!« Patience hatte ein Problem mit Schärfe und konnte sie nicht lange aufrechterhalten. »Bitte, da, da, die Glocke, Miss Plato kommt!« »Lass sie!« Irene lag auf ihrem Bett. »Das ist der Weckruf. Wir haben noch eine halbe Stunde. Wir haben noch ganze 30 Minuten.« Dann rollte sich die Erstklässlerin auf den Bauch und streckte sich wie eine Katze. Mit großem Vergnügen an ihrer Trägheit schnurrte sie: »Komm schon, Pat, nimm's leicht, nur dieses eine Mal.« Aber Anastasia, die in der 5. Klasse war und theoretisch ein Zimmer mit einem Waschbecken im St.-Sophie-Flur ganz für sich allein haben sollte, jedoch aufgrund des Systems, das Miss Plato liebte, noch immer im afrikanischen Zimmer wohnte, nahm nichts leicht. Als Schülerin in einer hohen Klasse wusste sie, dass sie verantwortlich war und von anderen verantwortlich gemacht wurde für alles, was in unserem Zimmer passierte. War sie nicht deswegen keine Aufsichtsschülerin? Sie konnte eindeutig weder den Zeitplan noch die Ordnung in diesem Raum mit zu vielen Mädchen aufrechterhalten. Die Zimmer im Erstklässlerinnenkorridor sollten mit nur 4 Schülerinnen belegt werden. Aber wir waren 6. »Es ist 6:20«, mahnte uns jetzt die 5. Klässlerin und beharrte unsicher. »Ihr 3! Na los, hört auf Patience! Sie hat hopp hopp gesagt. Hey, Tambozai, und Tombi und du auch, Irene. Bewegt euch und glaubt bloß nicht, dass ihr nicht auf uns hören müsst. Wir sind immer noch älter als ihr.« Ich kniff ein Auge zusammen und beobachtete, wie Anastasia ihre 96 cm Oberweite in einen ausgefransten, 90 cm weiten BH packte, der ihr im Secondhand-Laden des Konvents mit Rabatt verkauft worden war. Bang! Miss Plato überraschte uns alle. Auch die glücklose 5. Klässlerin, deren eine Brust in ihrer Baumwollumhüllung steckte, während die andere heraushing. »Scheiße, Mann«, hauchte Anastasia, als die Hausmutter durch die Tür hereinstürmte, die sie Miss Plato aufgerissen hatte.
»Seid ihr taub? Seid ihr taub?« brüllte Miss Plato.
Als wollte sie die Prämisse überprüfen, streckte sie den Arm mit der Glocke und schüttelte sie wie verrückt. Da ich noch immer im Bett neben der Tür und der Glocke lag, prallten die Töne in meinem Schädel immer wieder wild aufeinander. Der Anblick der Hausmutter in leidenschaftlicher Drohhaltung sowie die Tatsache, dass der Sinn für Bewegung offenbar mit dem Sinn fürs Hören verbunden ist und eine Störung des auditiven Prozesses zu einer Störung der Bewegungsfähigkeit führen kann, lähmten mich vollständig. Ich traute mich nicht, die Hände zu heben und mir die Ohren zuzuhalten oder mich von der Kakophonie zu entfernen. Die Glöcknerin stand in der Tür wie die Überbringerin einer schrecklichen, machtvollen Prophezeiung und schrie:
»Hört ihr das Läuten der Glocke nicht, das besagt, dass ihr aufrecht stehen sollt?«
Die Glocke war in der Tat im ganzen nördlichen Block der Schule zu hören. Ich versuchte aufzustehen, aber das brachte mich nur näher an das fürchterliche Scheppern. Miss Plato weigerte sich nachzugeben. Ich sackte zurück auf die Decke. Ntombi, die im Bett neben meinem schlief, nutzte diesen unerfreulichen Umstand zu ihrem Vorteil und schlenderte ins Bad.
»Das dulde ich nicht«,
kreischte die läutende Hausmutter. Jetzt schüttelte sie die Glocke knapp über mir.
»Warum muss ich euch jeden Tag ermahnen, obwohl es reichen sollte, dass ich es einmal sage?« »Wenn ihr es so wollt«, feuerte die Hausmutter, »muss ich es Schwester Emmanuel sagen.«
Unterhalb ihrer ausladenden Haube fleckte sich ihr Gesicht rot. Ntombi ging die letzten Schritte schneller und knallte gegen die Tür zum Bad. Anastasia hatte jetzt beide Brüste bedeckt und stand nahezu in Hab-Acht-Stellung da. Ben Hilda, die in den kleinen Spiegel über dem Waschbecken gegenüber von Patience Bett blickte, schaffte es mehr oder weniger gelassen, den schwarzen Spitzenschleier mit Haarnadeln festzustecken. Patience stand wie gelähmt da, einen Fuß auf dem Bett, einen Klecks Vaseline auf der Hand. Irene vergrub das Gesicht im Kissen. Ich hörte kleine Bewegungen, die darauf hinwiesen, dass ihre Schultern zuckten.
»Du glaubst, das ist lustig?« schrie Miss Plato. »Worüber lachst du?«
Ich erinnere mich nicht, gelächelt zu haben. Ich erinnere mich, dass ich überrascht den Mund verzog, die Augen weit aufriss wegen ihrer Härte und des schrecklichen Schepperns, da sie gelegentlich noch immer die Glocke schüttelte. Ja, ich erinnere mich, dass ich alles in meiner Macht Stehende tat, um einen Ausdruck zu finden, der klarmachte, dass ich mit der Hausmutter bezüglich der Unannehmbarkeit unserer Erfüllung des Zeitsolls übereinstimmte. Deswegen war ich überrascht, als Miss Plato die Glocke ein letztes Mal zornig schüttelte, Kokokokongolo, sich vorneigte, den Arm streckte und an meinem Bettzeug zerrte.
»Und du sitzt die ganze Zeit nur da«, wütete sie, »wenn ich sage, dass du spät dran bist, böses Mädchen. Warum bewegst du dich nicht? Auf, auf!«
Sie zog wieder an der Decke. Sie war so wütend, dass die Hand zitterte, die nach dem Bettzeug griff. Anastasia warf mir einen zufriedenen Blick der Sorte: »Und du hast dich für so schlau gehalten« zu. Ich schwang meine Beine hoch und über mein Bett, um auf der anderen Seite von Miss Plato aufzustehen. Aber der Blick von Anastasia und das Geschrei, Ntombi, die einfach so davonschlenderte, und das Scheppern des Metalls, das alles machte mich wütend. »Tambu«, stöhnte Anastasia zwischen zusammengebissenen Zähnen und sah mich jetzt betroffen an. »Was tust du da, Tambu?« Ich schaute nach unten und sah das andere Ende der Decke in meinen Händen, die ein Tauziehen mit Miss Plato veranstalteten. Ich ließ sofort los, und es war ein großes Glück, dass unser Zimmer übervoll war, sonst wäre Miss Plato gestürzt. So taumelte sie nur nach hinten zu Patience Bett, streckte den Arm nach unten aus und ersparte sich die Schmach, sich darauf zu setzen. Die Vorstellung von Miss Plato, die auf einem unserer Betten saß, hatte die gleiche Wirkung wie ein Schlag ins Gesicht und brachte mich wieder zur Vernunft. Das verständnisvolle Verhalten hinsichtlich unserer schlechten Gewohnheit, zu spät dran zu sein, das ich zuvor Miss Plato gegenüber an den Tag gelegt hatte, gewann wieder die Oberhand, und ich ließ von Zerknirschung überwältigt den Kopf hängen. Oh, wie hatte ich nur so furchtlos sein können? Wohin war die Angst in diesem Moment des Wahnsinns verschwunden, die Furcht, die mich veranlasst hätte, mich gegenüber der Hausmutter angemessen zu benehmen? Es fiel mir schwer zu glauben, dass ich, die ich von Baba Mukuru so gut erzogen worden war und unbedingt gefallen wollte, mich auf diese dreiste, undisziplinierte und trotzige Weise verhalten und mit der Hausmutter Tauziehen mit der Decke gespielt hatte. »Entschuldigung, Miss Plato«, sagte eine kleinlaute, zitternde Stimme. Ich wurde noch aufgebrachter bei dem Gedanken, dass mich eins der anderen Mädchen beim Akt des Entschuldigens geschlagen hatte. »Es tut mir wirklich leid, Hausmutter. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist«, fuhr die tonlose, monotone Stimme fort. Nach ein paar Augenblicken erkannte ich die Worte als meine. Und ich war wieder stolz auf meine Stimme und akzeptierte sie erneut als wichtigen Teil meiner Person. Miss Plato schäumte noch immer. »Jetzt tut es dir leid.« Man hörte, dass uns die Hausmutter dieses geringfügige Maß ihrer Huld missgönnte, denn ihr Tonfall war weiterhin höchst streitlustig. Oh, es war schrecklich schwierig. Ich senkte den Kopf so weit wie möglich in dem Bemühen, sie etwas zu beschwichtigen. Ich schien ein wenig Erfolg zu haben. »In Ordnung«, fuhr sie etwas leiser fort. »Ich sehe, dass es dir leid tut. Aber das sollte es auch. Ich muss euch sagen, dass ihr es in dieser Welt zu nichts bringen werdet, wenn ihr immer spät dran seid. Wie viele von euch müssen sich noch waschen?« fragte sie argwöhnisch, und ihre Nasenflügel bebten, als wollten die kleinen Wölbungen aus Fleisch die Antwort herausfinden. »Fast keine mehr«, erklärte Irene, unfähig ein Kichern zu unterdrücken, während sich Anastasia, die sich rasch angezogen hatte, mit Benhilda an der Hausmutter vorbeidrückte, da sie entschieden hatte, dass es vernünftiger war, in die Messe zu gehen, statt in Miss Platos Nähe zu bleiben. Jetzt waren nur noch vier von uns mit der Hausmutter konfrontiert. Irgendwann hatte sich unsere plumpe kleine Erstklässlerin ihres Nachthemds entledigt und ging jetzt in ihrem wie eine Bikinihose geschnittenen Slip zum Handtuchständer neben dem Waschbecken. Mit einem Handtuch in der Hand wandte sie sich zu Miss Plato um. »Benhilda und Anastasia sind in die Messe gegangen«, rief das Kind. »Eine von uns, Ntombi, wäscht sich gerade. Eine andere, Patience, ist schon sauber. Es sind nur noch wir zwei übrig.« Miss Plato jedoch, die deutscher Herkunft war, ließ sich von ihrer Nacktheit nicht verwirren und riet dem jüngsten Mädchen im Zimmer nur: »Wasch dich schnell, in einer halben Stunde. Aber denk dran, in dieser Zeit musst du auch deine Uniform anziehen. Tambu Tsai, schau zu, dass du nicht noch mehr Ärger kriegst.« »Koko Kongolo«, läutete die Glocke, als sie erneut den Flur entlang ging. Ntombi brauchte fürchterlich lang im Bad. Ich wurde nervös und begann darüber nachzudenken, wie ruchlos Ntombi meine Unpünktlichkeit plante, sodass ich noch mehr Scherereien mit der Hausmutter bekam. Vielleicht würde Miss Plato ihren Worten Taten folgen lassen und mich Schwester Emmanuel melden. Wie wütend ich auf Ntombi wurde. Obwohl mein Impuls war, unter Beleidigungen gegen die Badezimmertür zu hämmern, schaffte ich es mit Mühe, ruhig meine Uniform herauszulegen, Flusen von meinen Socken zu zupfen. Dann kümmerte ich mich um mein Gesicht, nicht weil ich Pickel hatte, sondern um mich gedanklich von einer weiteren Begegnung mit Miss Plato oder auch mit einer anderen Autorität abzulenken. Ebenso besorgt war ich hinsichtlich einer weiteren Begegnung mit mir selbst. Was, wenn ich noch einmal etwas tat, von dem ich nicht wusste, dass ich es tun konnte, wie an der Bettdecke zu zerren? Was wäre es? Und wäre es nicht schrecklich? »Platt«, sagte Ntombi gemeinerweise, als sie nach ihren Waschungen endlich herauskam, ein Handtuch um die Taille geschlungen. Sie warf belustigte und triumphierende Blicke auf das Bett, auf das ich gesunken war, als ich verzweifelt darauf wartete, dass sie das Bad räumte, in das ich so rasch wie möglich hinein musste. »He«, sagte meine Klassenkameradin, blockierte den Weg ins Bad und genoss die Situation ungeheuerlich. »Mann, Miss Plato hat dich platt gemacht. He, ihr, hat Miss Plato Tambo nicht zerquetscht?« Irene und Patience grummelten zustimmend. Gebläht von dem Sieg, den sie über mich errungen hatte, gingen Tombi zu dem Schrank, den wir uns beide teilten. Das Teilen von Schränken, die große Nähe zueinander, in der wir hier wohnten, waren eine Notwendigkeit infolge von Wohltätigkeit. Da die Zimmer in unserem Flur dafür vorgesehen waren, 4 Schülerinnen aufzunehmen, verfügte jedes Zimmer über 4 Einbauschränke. Doch da Mitgefühl die Nonnen veranlasst hatte, so viele wie möglich von uns bilden zu wollen, gab es jetzt 6 von uns im Young Ladies College of the Sacred Heart, untergebracht in diesem 4-Personen-Zimmer im St. Ignatius-Flur. Das bedeutete, dass wir Erst- und Zweitklässlerinnen uns jeweils einen Schrank teilen mussten. Ntombi freute sich noch immer, dass ich zermalmt worden war. »Hat es ihr Miss Plato nicht wirklich gezeigt?« wandte sie sich an die anderen Mädchen, eine Monatsbinde in der Hand. »Diese Leute, die glauben, sie sind ein Wunder. Die glauben, dass sie tun können, was immer sie wollen. Vor Toto. Platt gemacht. Einfach so. Es gibt Leute, die zeigen's ihnen.« Sehr zu meiner Enttäuschung grummelten Patience und Irene erneut. Sie wollten mich auch nicht ansehen, und ich begriff, dass ich durch mein Verhalten gegenüber Miss Plato mehr Schande als gewöhnlich über das Zimmer gebracht hatte.